Gottesdienst vom 24.01.2016. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis. Dann sagte Jesus zu diesem Geschehen: So wird Freude sein vor dem Ding Gottes über einen Sünder, über einen Menschen, der umkehrt, der Gute tut. Solche Freude ist dort bereits im Himmel. Wenn Gottes Kinder sich um Jesus versammeln, wie wir hier, dann ist Freude und Jubel im Himmel und keine Trauerstimmung. Das können wir doch ohne weiteres mit erkennen. Und so soll nicht nur Freude im Himmel sein, sondern auch unter uns, dass wir dem begegnen, der sagt, ich bin und war und werde es immer sein, Jesus Christus. Lasst uns hinein bei dem in das neue Liegensreich, erweckt mir alle neu das Wort. Thank you.
Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir haben soeben gesungen, dass du uns jeden Morgen das Ohr öffnest, dass du uns ganz nahe sein mögest. Du willst uns in allen Bereichen zur Seite stehen und uns Kraft schenken, damit wir sichere Schritte tun können. Wir müssen dir leider auch bekennen, dass noch allzu oft wir mit deiner Hilfe nicht so rechnen. Du bleibst uns dennoch treu und wir freuen uns, dass deine Liebe durch Jesus Christus weiter zu uns fließt. Sie befähigt uns, immer mehr zu vertrauen. Da können wir nur sagen, danke, danke und nochmals danke. Amen. Wir hören einen Abschnitt aus Matthäus 18, ab Vers 23. Da spricht Jesus: Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete, packte ihn und schrie: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Das Gleiche wird mit euch geschehen, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und hast ein neues Leben auch in uns gebracht. Wir danken dir, dass wir darin hier üben dürfen, immer mehr auch in dein Wesen verändert zu werden. Wir danken dir auch darin für deine wunderbare Hilfe. Amen. Lasst uns, das ist meine Brille, diese Geräusche. Lasst uns bitte miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
geritten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Der Predigttext steht im gleichen Kapitel, Kapitel 18, die Verse kurz bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt vom unbarmherzigen Knecht und vom barmherzigen Gott, vom barmherzigen König. Petrus und Jesus haben da ein Gespräch. Ich lese aus Matthäus 18, 21 und 22. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht siebenmal, sondern 77-mal. Hochwürden und der Rabbi. Du hast mich heute Morgen so begrüßt. Also ich erzähle jetzt nicht eine Geschichte von mir, sondern eine Geschichte, eine kleine Predigtgeschichte. Hochwürden und der Rabbi sind gute Freunde und unterhalten sich oft über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Aufgaben. Schon lange interessiert mich der Ablauf einer katholischen Beichte, gesteht der Rabbi einmal. Könnte ich da mal zuhören? Obwohl Hochwürden seine Bedenken hat, lässt er sich von seinem Freund schließlich überreden und erlaubt dem Rabbi, hinter dem Beichtstuhl sich zu verstecken. Dann kommt eine junge Dame, geht in den Beichtstuhl und sagt: Ich möchte meine Sünden bekennen, Hochwürden. Ich habe meine Nachbarin belogen. Wie oft hast du denn gelogen? Fragt der Pfarrer. Dreimal. Zur Buße sprichst du drei Vaterunser und spendest 5 Euro beim Opferstock. Nach dieser Beichte muss der Pfarrer dringend weg und es kommt wieder eine junge Person in den Beichtstuhl. Der Rabbi hat inzwischen kurzerhand Hochwürdens Platz eingenommen. Die Person sagt: Ich habe gesündigt. Ich habe meine Nachbarin belogen. Und wie oft? Ein einziges Mal. Ja dann, sagt der Rabbi, in dem Fall kannst du es noch 2-mal machen. Denn wir haben gerade ein Sonderangebot, da gibt es für 3-mal Lügen 3 Vaterunser und 5 Euro. So sind wir, oder? Berechnend. Mit den Fehlern anderer sind wir relativ berechnend, wollen herausfinden, wo die Grenze liegt, wo unser Grenzwert ist, wo der Grenzwert des Erträglichen ist, wie viel jemand falsch machen darf und wie viel man dafür büßen muss. Und möglichst sollte sich das irgendwie auch die Waage halten. Wir möchten da gerne eine Arithmetik drüber legen, über unser Leben, über Schuld und Vergebung. Wo sind denn da eigentlich die Grenzen? Kannst du mir den Grenzwert nennen, Jesus Christus? Fragt Petrus eigentlich. Die jüdische Tradition gab ihm eigentlich schon etwas ganz Gutes vor, nämlich: Du darfst mindestens 3-mal genau den Fehler machen und damit rechnen, dass dein Bruder dir vergibt. 3-mal wurde erwartet, dass ein Mensch vergeben kann, zumal dieser Mensch ja im Volk Gottes leben durfte, das einmal im Jahr den großen Versöhnungstag feiern durfte. Also Versöhnung, Vergebung konnte man berechnen, warum nicht auch mindestens 3-mal? Das ist schon ziemlich viel. Überlegen Sie sich einmal, 3-mal genau das Gleiche. Hat mir jemand wehgetan? 3-mal lasse ich das wirklich einfach so stehen. Könnte ich jetzt fragen, Handzeichen bitte, wer hat es schon geschafft? Die jüdische Tradition, wer kann sie einhalten? Fällt uns schon ziemlich schwer. Petrus ist ganz mutig. Er denkt sich natürlich, Jesus ist etwas Besonderes. Er hat ganz andere Maßstäbe. Wenn ich dieses Thema bei ihm anspreche, dann gehe ich mal vielleicht ins Doppelte mindestens rein. Das Ganze also mal 2, 3 mal 2 macht 6. Naja, aber Gott ist ja vollkommen, gehen wir in die Zahl der Vollkommenheit, sagen wir 7-mal. So ist also die Vorstellung von Petrus, und Jesus Christus schüttelt den Kopf. Er weiß wohl, dass das eh schon das Äußerste ist, was vielleicht ein Mensch ertragen kann, oder? Gehen wir es nochmal kurz für uns durch. 7-mal, genau das Gleiche. Also sagen wir was Kleines, der Nachbar mäht mir 7-mal meine Blumen nieder, ja, im Vorgarten. 7-mal. Und ich sag ja, es ist so in Ordnung, es passiert halt. Jesus sprengt die Arithmetik, die Vergebungsarithmetik. Da bringt es für uns auch nichts, wenn wir das ausrechnen, 7-mal, 70-mal, 490-mal. Darum geht es ja wirklich auch nicht. Jesus durchbricht dieses Berechnen von uns. Er möchte etwas ganz anderes von uns. Ganz knapp gesagt, er möchte, dass wir so werden wie sein Vater im Himmel. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und bei dem Vater im Himmel ist es eben so, dass er keine Arithmetik führt, also kein Rechenbuch, kein Rechenschieber aufrechnet, sondern beim Vater im Himmel ist es so, dass er barmherzig ist vom Kern seines Wesens her, dass er es ausstrahlt. Man könnte auch sagen, er hat eine Aura von Gnade um sich. Wenn ich in die Gegenwart Gottes trete, dann trete ich in die Aura von Vergebung und Gnade. Und das möchte eigentlich Jesus Christus, dass wir aufhören zu rechnen und zu berechnen, sondern es uns noch schwieriger machen, nämlich ans Eingemachte gehen, an den Kern unseres Herzens, an die Ausstrahlung unseres Wesens. Eine Aura soll um uns herum strahlen von Gnade und Güte. Da hilft es manchmal, wenn wir unsere Nachbarn oder gute Freunde fragen, du, wenn du mich so siehst, empfindest du mich eigentlich als einen gnädigen Menschen oder eher eine Zwiderwurzen? Wie komme ich bei dir rüber? Sag's mir mal, ich möchte es wissen, denn ich habe da ein Ziel, da möchte ich hin. Und wenn wir als Gemeinde uns versammeln, was möchten wir sein? Doch hoffentlich eine Gemeinde, die Gnade, Liebe und Vergebung ausstrahlt. Ich jedenfalls wünsche es mir schon um meinetwillen. Mir tut es gut, wenn ihr gnädig und vergebend seid. Aber ich glaube auch, dass unsere Zeitgenossen wie wärmeliebende Raketen sind und diese Wärme suchen, diese Aura suchen, Barmherzigkeit suchen. Es passiert viel Schuld und wir begehen viel Schuld. Wie kann ich es erleben? Wie kann ich in einen Raum eintreten, wo diese Wärme der liebevollen Zuwendung und Gnade Gottes strahlt? Unsere Zeitgenossen sind wärmeliebende Raketen, davon gehe ich aus. Und wenn wir diese Ausstrahlung in unserer Gemeinde ausbreiten, jeder Einzelne von euch in sich an Gott Vater selbst Maß nimmt, dann werden wir vielleicht viel attraktiver sein, als wenn wir die besten Programme, die schönste Musik, die beste Predigt. Vielleicht kommt es viel mehr darauf an, was wir als Gemeinde in die Welt strahlen. Martin Luther King sagte einmal sehr treffend, ja, vergeben ist keine einmalige Sache. Vergebung ist ein Lebensstil. Also auch er sagt hier, du kannst es nicht berechnen, sondern es geht darum, wie du Tag für Tag, heute, morgen und übermorgen in deinem Leben lebst. Aber jetzt nicht wieder, dass wir es berechnen, sondern was steckt hinter allem, was du lebst? Wie stark vibriert und schwingt liebevolle Vergebung in deinem Herzen? Warum tun wir uns damit so schwierig? Warum ist es so schwierig unter uns Deutschen, vielleicht ganz besonders, dass wir dieses Berechnen loslassen? Warum? Erstens, grundsätzlich ist es ein Spannungsfeld. Und erstens ein Spannungsfeld von Trennung der Beziehung vom Geschehenen. Also ich sage es ganz einfach, was du da getan hast, das war so schlimm. Aber ich empfinde keine Abneigung. Vergebung bedeutet, ich trenne den Menschen von der Tat, die Beziehung vom Geschehenen. Vergebung bedeutet, dass ich den anderen nicht in dem Licht anschaue, wie ihn seine Taten erscheinen lassen. Das lege ich zur Seite. Ich schaue ihn anders an. Deswegen erzeugt Vergebung so eine Spannung in uns, weil wir das gerne zusammenbringen. Wir sagen meistens, der ist gemein. Ist er aber nicht, er hat etwas Gemeines getan. Aber wir sagen, der Mensch ist böse oder der ist gemein. Wir schieben es zusammen. Und Vergebung bedeutet, dass wir das auseinandernehmen und stehen lassen als Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld, das ist das Schwierige, muss der Vergebende aushalten. Aushalten, er hat mir da wehgetan, aber trotzdem schätze ich ihn als wunderbaren Menschen. Warum ist das so schwierig, diesen Lebensstil der Vergebung in sich zu kreieren, aufzubauen? Im Normalfall lassen wir dann erst etwas los, wenn wir etwas anderes erhalten. Also ich gebe mein Geld, aus, dann wenn ich mein Rückgeld auch bekomme. Oder ich schiebe meine Karte in den Automaten, wenn ich auch weiß, da kommt wieder was zurück. Also ich gebe erst etwas weg, wenn ich weiß, ich erhalte etwas. Bei der Vergebung ist es anders. Ich gebe etwas auf, ich lasse etwas los und erhalte erstmal nichts, sondern nur ein Versprechen, dass dann etwas heranwachsen wird. Warum ist es so schwierig? Weil auch da eine Spannung in mir entsteht. Ich lasse etwas los, ohne etwas zu erhalten, sondern noch warten zu dürfen, bis es wird. Ich lasse die Vergangenheit los, oder? Ich lasse es endlich mal los, was in der Vergangenheit geschehen ist. Mag es noch so schwer gewesen sein, ich lasse die Vergangenheit los, um in der Zukunft vielleicht anders zu leben. Vielleicht selber liebevoller sein zu können. Ich lasse vielleicht meine Leidensgeschichte los. Ah, das ist ganz schwierige Übung. Die Leidensgeschichte loslassen, weil wir in unserer Leidensgeschichte wirklich immer Recht haben. Da waren die anderen die Schlimmen. Und ich bin der Geschädigte. Also habe ich doch Recht. Und dieses Recht auch noch loszulassen, das fällt richtig schwer. Aber wenn ich die Leidensgeschichte hinter mir lassen kann, kann ich auch eine neue Geschichte schreiben und sagen, ich hatte es schwer. Mir hat man Übles getan, aber es ist etwas Gutes daraus geworden. Wer genau hinhört, hört ein bisschen Josefs Geschichte raus. Ihr habt mir Böses getan, Gott aber hat mir die Möglichkeit gegeben, dass daraus Gutes entstehen konnte. Die Vergangenheit habe ich losgelassen, die Leidensgeschichte habe ich losgelassen. Die ist schon längst dahinter und etwas Neues konnte werden. Wie können wir in so einen vergebenden Lebensstil hineinwachsen? Ich glaube, vor allen Dingen in unserer Zeit ist es wichtig, dass wir lernen, uns selber zu relativieren. Wir leben in einer narzisstischen Zeit, wo man sich gerne gut anschaut. Viele Spiegel hängen rum, ja. Überall sieht man sich, man kann sich sogar selber filmen oder selber fotografieren. Ständig sehe ich mich und sich ständig selber sehen bedeutet auch, ich möchte mich gerne im besten Licht sehen. Ich möchte gerne gut ausschauen, gut dastehen. Das ist ganz wichtig für unsere Entwicklung als Menschen, dass wir Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl kreieren. Aber das bekommt irgendwann einen falschen Dreh. Das wird dann zu viel davon und wir werden zu narzisstischen Menschen, die nicht bedenken, dass wir nicht unschuldig sind. Du bist nicht unschuldig. Du bist nicht so unschuldig, wie du es von dir denkst. Das fällt uns schwer. Ich habe immer früher gedacht, dass ich ein ganz netter kleiner Bub bin, sehr charmant und alle haben mich lieb, oder? Und ich mache doch nichts Schlimmes, ja? Okay, dann bin ich zum ersten Mal unterwegs mit meinem besten Freund in ein großes Konzert. War kein Rockkonzert, sondern ein Geigenkonzert. Vielleicht habe ich die Geschichte schon mal erzählt. Und was passiert ist, dass man uns am Eingang die Karte zur Königsloge angeboten hat. Eine Karte. Hier, der ist nicht gekommen. Wer von euch will sie haben? Und mein Freund hat sie in die Hand genommen und ich darf dahin. Und weil er so langsam reagiert hat, war ich schneller. Zack, war die Karte bei mir. Stell dir vor, du gehst zum Eishockeyspiel. Super Spiel. Es gibt eine VIP-Lounge und dein bester Freund hat die Karte in der Hand und du reißt sie ihm aus der Hand. Ah, das ist überhaupt nicht nett. Und ich habe mich richtig tief geschämt. Ich weiß noch, die Busfahrt hinterher, kein einziges Wort ist zwischen uns irgendwie hin und her gegangen. Aber es lag an mir, weil ich mich so geschämt habe. Weil ich gespürt habe, ich bin ja gar nicht so nett, wie ich immer dachte. Ich kann richtig gemein und gierig sein. So sind wir. Wir können richtig gemein und gierig sein. Und dieses narzisstische Selbstbild, dass wir das nicht sein, das können wir und müssen wir aufgeben. Dann können wir in diesen Lebensstil hineinwachsen. Wenn wir Abendmahl feiern, dann ist es ein Moment, wo wir das einüben können. Ich stehe ja auch hier an dem Tisch Jesu, wo Vergebung geschenkt wird, wo der Pfarrer auch sagt, zur Vergebung der Sünden wird der Kelch des Heils ausgeteilt. Da stehe ich also als jemand, der schuldig ist und Vergebung erbittet. Wie kommen wir weiter? Vielleicht, wenn wir an einem Punkt unseres Lebens einmal hinschauen, muss nicht das Schwierigste sein. Es kann einer sein, den man relativ gut im Griff kriegt. Vielleicht so eine Geschichte wie bei mir. Eine Geschichte sich anschauen und nehmen und gucken, wie kann ich denn gut damit umgehen? Vielleicht bin ich da der Verletzte. Da sitzt also ein Knorz in mir. Es muss nicht der schlimmste Knorz sein, aber ich schaue mir den mal an und ich nehme den wirklich wahr und finde vielleicht sogar Worte dafür, was da passiert ist. Denn das, was ich nicht ergreife, was ich nicht formuliere, was ich nicht genau anschaue, wird irgendwie in mir wirken, wird irgendwie da sein. Was ich nicht ergreife, mir bewusst mache und vielleicht einen Satz dafür finde wie: Du hast mich nie so beachtet, wie es eigentlich sich gehört. Wenn ich diesen Satz nie formuliert habe, kann ich ihn auch nicht loslassen. Und dann wird er in mir wirken und herrschen. Deswegen freue ich mich, wenn wir so viele sind in unserem Kurs zur Vergebung. Das ist eine schwierige Übung, ein schwieriges Seminar, glaube ich, weil es auch sehr persönlich sein kann. Man muss auch ein bisschen wissen, wann es da Zeit dafür ist. Aber ich freue mich, dass so viele aus unserer Gemeinde sich daran wagen an dieses Thema, weil ich mich dann für die Menschen freue, die in diese Wärme der liebevollen Gnade eintreten können, in eine Gemeinschaft von Menschen, die wissen, wie kostbar es ist, wenn einem vergeben worden ist. In eine Gemeinschaft von Menschen, die keine Vergebungsarithmetik aufbauen, kein frommes Programm weitergeben. Vergebungsarithmetik hinter sich zu lassen, bedeutet auch vielleicht, dass wenn wir schwer verletzt worden sind, nicht sofort das fromme Programm abrufen. Denn es geht nicht darum, dass wir sofort, jetzt ist mir da was Schlimmes passiert, jetzt bin ich gefordert zu vergeben. Das geht so schnell nicht. Manche Wunden sind so tief in unserer Seele, greifen so tief ein in die Schichten unserer Persönlichkeit, sodass wir fast hilflos diesen Dingen ausgeliefert sind. Und da hilft dann auch nicht der Wunsch, ich möchte da jetzt vergeben. Es hilft auch nicht, es zu relativieren oder die Schuld bei sich selber zu suchen. Vielleicht hilft es, zu sagen, es ist furchtbar, aber ich richte nicht darüber. Ich glaube, wenn ich einen guten Tipp geben kann für Menschen, die schwer verletzt worden sind, dann vielleicht diesen einen. Du musst es nicht gefühlsmäßig in dir schon in den Frieden drehen können. Was du aber können kannst, ist, das Recht zu richten, dem Ewigen und Barmherzigen abzugeben. Das heißt nicht, dass es nicht gerichtet wird. Das liegt dann in seiner Hand. Davon kannst du ja ausgehen. Aber du bist nicht mehr derjenige, der richtet und der anklagt. Dann bedeutet das für die Menschen vielleicht, dass sie das fromme Programm vergib und kehre zurück in den netten Frieden hinter sich lassen, dass sie vielleicht weiterhin sagen, das war so schlimm und ich bin so sauer. Aber ich habe nicht das Recht, darüber zu richten. Dieses Recht habe ich abgegeben. Das heißt für die Menschen, hoffe ich, glaube ich, wenn man es so macht, dass man ehrlich in diesen Schmerz hineintaucht. Und nur wer ehrlich dort hineintaucht, wird auch einen wirklichen Lebensstil der Vergebung in sich aufbauen können. Das kennen wir vielleicht. Menschen, die sehr genau Bescheid wissen, wie es in der Religion, im Christentum zu laufen hat, aber nichts davon ausstrahlen. Das wollen wir nicht. Wir wollen Menschen werden, die so barmherzig sind wie der Vater im Himmel. Amen.
War echt gut.
Danke, 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 Klaus. Ja, danke.
Ich weiß, weil ich das auch als gut drauf hatte.
Okay. Also ich danke, aber die Ehre gebe ich jetzt einfach weiter. Ja. Ja. Jesus Christus hat Brot und Wein zum Zeichen seiner liebevollen Gegenwart gemacht. Er lädt uns an, an seinen Tisch, wie auch immer wir sind. Wir sind Unfertige, Zerbrochene, wir sind Menschen mit Macken, unheilvollen Schwächen und schweren Wunden. Und dennoch sind wir seine Gäste. Und empfangen von ihm seine Gaben. Heil und Vergebung, Trost und Mut. So begegnen wir der heiligen und heilenden Liebe Gottes. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, dann nahm er das Brot, er dankte, brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl. Er dankte. Er gab ihnen den und sprach, nehmt und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Lasst uns beten. Jesus Christus, mit diesem Mahl gedenken wir an dich, an deine Verheißungen, an deine Art und Weise, Vergebung in diese Welt zu bringen, an deine Güte und an deine Kraft, die Dinge zu verändern. Wir erinnern uns daran, welche Liebe du uns erwiesen hast. Uns ist gegenwärtig, wie du starbst. Und wir staunen, dass du lebendig bist. Nun komm zu uns, um uns, die Traurigen, zu trösten, die Verzweifelten aufzurichten und die Schuldigen mit Gott zu versöhnen. Komm, um zu heilen, was zerstört ist, um zu befreien von allem, was bedrückt. Wir beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. So geht und lebt in Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen. Amen.
Predigt etwas aufgeschrieben und das wollte ich euch jetzt zusprechen. In Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut und Vergebung unserer Schuld nach dem Reichtum seiner Gnade. Geht und lebt in diesem Frieden. Amen. Amen.
Dienstag, den 26.01. um 19.30 Uhr sind alle als Zuhörer ganz herzlich eingeladen und Sie können ohne weiteres die Stimme erheben, sobald Sie die Genehmigung erteilen. Das machen wir sehr gerne. Also, da gibt es keine Probleme. Dann weitere herzliche Einladung zu einem besonderen Vortrags- und Bilderabend. Überschrift: Uganda, September 2015. Wie wir dorthin kamen, was wir dort erlebt haben und wie es weitergeht, das können wir erfahren am kommenden Freitag, in der nächsten Woche, am 5.2. im Gemeindehaus in Buxach um 19.30 Uhr. Und das wird uns berichten, die dort waren und auch gleich Martin und Bettina Wiche. Steht doch gerade mal bitte auf. Schönen Dank. Ja, genau. Wir werden uns einiges sagen. Und vielen Dank, auch was in eurem Herzen ist. Danke. Ja, sind ja schon mal richtig ausgelaufen. Wenn Sie von Ihren Adventskränzen Rohlinge und Katzenhalden übrig haben, freuen wir uns auf Ihre Spende. Ein Karton für diese Überbleibsel liegen nicht hier, sondern im Ausgang unserer Kirche in Buxach ab. Ich glaube, das können wir so langsam dann herausnehmen. Aber
Ihr wisst ja, wir sind gehorsam gewesen. So, ist noch aus unserem Mitte noch was mitzuteilen?
Ja. Die Frau Hilde Wiebeshauser, Hedwig Wiebeshauser ist gestorben, wollte ich noch bekannt geben und wir führen die Werbung ganz weg.
Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen.
Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du den Weg der Gerechtigkeit gegangen bist. Den Weg nach Jerusalem, den Weg ans Kreuz, den Weg durch den Tod hindurch, den Weg auf den Richterstuhl. Du darfst derjenige sein, der richtet über falsch und gut. Dir vertrauen wir das an, denn du bist gnädig und barmherzig von Herzen. Von dir wollen wir lernen. Dir wollen wir folgen. Du bist unser Friedefürst und der Gnadenreiche. So rufen wir dich an, Herr, erbarme dich. Heute besonders beten wir für alle, die in unserem Land Recht sprechen. Sei es als Staatsanwalt oder als Anwalt eines Klägers über Schuld und Strafmaß entscheiden. Bewahre diese Menschen vor zu harten Urteilen. Tritt denen entgegen, die mit Ansehen einer Person urteilen oder bestechlich sind. Für sie rufen wir zu dir, Herr,
erbarme dich.
Wir beten für jene, die voller Angst und Sorgen in die Zukunft blicken. Wir beten für die Sterbenden und für die Trauernden. Wir beten für die Familie Wiebeshauser, für die Familie Rasel. Und wir beten auch für Hedwig, dass sie Gnade und Wahrheit erfährt, so wie sie es geglaubt hat. So rufen wir zu dir, Herr.
Herr, erbarme dich.
Und wir beten für eine Kirche in der Welt, die reich an Gnade ist und arm an Stolz. So rufen wir, Herr.
Herr, erbarme dich.
Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Amen. Darf ich eben ganz kurz noch was sagen, hier, bevor du anfängst zu sprechen? Ich war nicht darauf vorbereitet, dass das jetzt da mit dem Bücherverkauf zur Sprache kommt. Ich war etwas überrascht, aber ich möchte zu dem, was ich gesagt habe, gerne noch ergänzen. Ich könnte es nicht gut machen, wenn meine Frau nicht dahinter stehen würde und das mitträgt, auch durch Tatkraft. Und einfach von der Einstellung her. Und zum anderen, dass ich Unterstützung habe von Frau Bernhard-Auweiler, wo ist sie? Irgendwo ist sie. Und die fleißig die Bücher reinkauft und schon vorbereitet, was ist fürs Internet einzustellen, geeignet und was findet besser auf dem Büchertisch seinen Platz. Also das ist einfach noch, sind zwei Personen noch, die in dieser Weise mit daran beteiligt sind.
Sei um uns mit deinem